Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen. Bei den Welthandelsgesprächen in Genf scheint ein Kompromiss in Reichweite. Was bedeutet der Deal für die Schweizer Landwirtschaft? Was bedeutet der Deal überhaupt? Im Konflikt zwischen der Schweiz und Libyen sind noch keine Fortschritte zu erkennen. Der US-Kongress verabschiedet ein Maßnahmenpaket zur Hypothekarkrise. Fabian Cancellara belegt im Zeitfahren bei der Tour de France den zweiten Platz. Carlos Sastre heißt der voraussichtliche Gesamtsieger. Später in der Sendung der plötzliche Fortschritt zwischen den Streitparteien auf Zypern. Schön und gut, aber vielleicht doch noch nicht die Lösung. Der hoffte Fortschritt zwischen den Streitparteien in Simbabwe. Ziemlich unwahrscheinlich, aber unbedingt notwendig. Und Treibhausgase aus Argentinien. 55 Millionen Kühe und die Atmosphäre, die sie schaffen. Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten Karin Britsch.
In Genf gehen die Beratungen der Welthandelsorganisation WTO über eine Liberalisierung des Welthandels weiter. Der befürchtete Abbruch wurde durch weitere Konzessionen von Industriestaaten und Entwicklungsländern verhindert. Zu diesen Konzessionen gehört ein Angebot der USA, die Obergrenze ihrer Landwirtschaftssubventionen auf 14,5 Milliarden Dollar pro Jahr zu senken. Der Kompromissvorschlag sieht auch von Europa starke Konzessionen vor. Die EU etwa soll demnach 80% ihrer Agrarsubventionen abbauen. Vorgesehen waren ursprünglich 60%. Diese Senkungen sind nach Ansicht der Entwicklungsländer Vorbedingung für die weitere Öffnung ihrer Märkte für Maschinen, Autos oder Chemieprodukte aus den Industriestaaten. In der Krise zwischen der Schweiz und Libyen wird weiterhin intensiv nach einer Lösung gesucht. EDA-Sprecher Shanara betonte, die Vermittlungsbemühungen würden auf Hochtouren laufen. Die Sache müsse aber mit absoluter Diskretion behandelt werden. Nur so bestehe eine Aussicht auf Erfolg. Italien und Frankreich hatten angeboten, zu vermitteln. Diese Bemühungen kommentierte das EDA ebenfalls nicht. Aus Libyen gibt es inzwischen noch keine Erfolge zu vermelden. Bisher konnte der Schweizer Botschafter in Tripolis die beiden inhaftierten Schweizer noch nicht besuchen. Bundesrat Pascal Couchepin zeigte sich zu direkten Gesprächen mit Staatschef Gaddafi bereit. Reisen sind laut dem EDA derzeit aber nicht geplant. Der Anwalt des mutmaßlichen bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Radovan Karadzic hat laut einem Bericht der serbischen Tageszeitung Politika in letzter Minute Einspruch gegen dessen Auslieferung eingelegt. Der Anwalt hatte bereits gestern angekündigt, er werde 5 Minuten vor Schließung der Postämter entsprechend handeln. Dass er dies tatsächlich getan hat, ist nicht belegt. Über den Einspruch müsste zuerst ein Richtergremium befinden. Anschließend könnte der Fall an die serbische Regierung weitergezogen werden. Das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag will Karadzic wegen Kriegsverbrechen und Völkermordes ausliefern lassen. In mehreren bosnisch-serbischen Städten haben Tausende gegen Karadzics Verhaftung protestiert. Teilweise trugen sie T-Shirts mit dem Bild des ehemaligen Politikers und der Aufschrift «Serbischer Held». Der amerikanische Senat hat das milliardenschwere Hilfspaket für den US-Hypothekenmarkt abgesegnet. Es ermöglicht der Regierung, den angeschlagenen Hypothekarbanken Fannie Mae und Freddie Mac mit Krediten unter die Arme zu greifen. Zudem kann der Staat Garantien für private Immobilienkredite in der Höhe von bis zu 300 Milliarden Dollar übernehmen. Zuvor hatte bereits das Repräsentantenhaus dem entsprechenden Gesetzespaket zugestimmt. Zum Abschluss seiner Nahost- und Europareise ist der US-Präsidentschaftskandidat Barack Obama in London mit dem britischen Premierminister Gordon Brown zusammengetroffen. Dabei seien eine Reihe von Themen wie Klimawandel, Terrorismus und die Krise auf den Finanzmärkten besprochen worden, sagte Obama. Viele Probleme, denen die Amerikaner zu Hause gegenüberstünden, könnten oft durch Zusammenarbeit mit den Verbündeten in Übersee angegangen werden, so aber Obama weiter. Obama hatte seine Reise vor einer Woche mit Besuchen in Afghanistan und Irak begonnen. Höhepunkt war sein Besuch in Berlin, wo er vor rund 200.000 Menschen an der Siegessäule eine außenpolitische Grundsatzrede gehalten hatte. Nach schweren Gefechten zwischen Sunniten und Schiiten im nordlibanesischen Tripoli hat die Armee in der Stadt Stellung bezogen. Dutzende Panzer patrouillieren in den betroffenen Quartieren. Ein Armeesprecher sagte, die Einheiten würden entschlossen gegen jede Gewalt vorgehen und die Ruhe im Norden des Landes wiederherstellen. In Libanons zweitgrößter Stadt kommt es seit 2 Monaten immer wieder zu Kämpfen. Bisher wurden mehr als 20 Menschen getötet. Hintergrund der Kämpfe, die vor allem nachts stattfinden, sind politische Streitigkeiten zwischen der sunnitischen Parlamentsmehrheit und Politikern der schiitischen Hisbollah. 3 Tage nach einem Tankerunglück auf dem Mississippi sind Helfer im Kampf gegen den Ölfilm deutlich vorangekommen. Die ausgelaufenen 1,5 Millionen Liter Heizöl hatten in der amerikanischen Großstadt New Orleans zunächst rund 90% der Flussoberfläche bedeckt. Inzwischen seien es nur noch 20-30%, meldet der US-Fernsehsender CNN. Die Behörden gaben unterdessen die wichtige Wasserstraße teilweise wieder für die Schifffahrt frei. Die Strömungen und Kurven des Flusses haben große Mengen des Öls an die Ufer gedrückt, was den Helfern die Reinigungsarbeiten erleichterte. Ein 200 Meter langes Tankschiff war am Mittwoch bei New Orleans mit einem Schleppkahn zusammengestoßen. Dabei war der Schlepper, der schweres Heizöl geladen hatte, praktisch in 2 Teile auseinandergebrochen. Südafrikas einziges kommerzielles Atomkraftwerk ist nach einer Pannenserie abgeschaltet worden. Grund ist laut dem südafrikanischen Radio ein Defekt im Kühlsystem des Generators. Der Energiebedarf in Südafrika ist in der Vergangenheit stark gestiegen. Die Investitionen in die Infrastruktur blieben aber bescheiden. Deshalb kämpft das Land mit einer Energiekrise. Nun hat der staatliche Stromkonzern Milliardeninvestitionen geplant und will dabei verstärkt auf Atomkraft setzen. Bereits zu Jahresbeginn war der Strom in ganzen Regionen stundenlang abgeschaltet worden, um eine Überlastung des Systems zu vermeiden. Nach der jüngsten Kraftwerkpanne drohen Südafrika erneut gezielte Strompausen, zumal auch 2 Kohlekraftwerke ausgefallen sind. Auf der Südhalbkugel ist zurzeit Winter und viele Haushalte heizen mit Elektroöfen. An der Tour de France ist der Berner Fabian Cancellara beim Zeitfahren knapp geschlagen worden. Rachel Mürit.
Cancellara wurde 2. 21 Sekunden hinter dem deutschen Stefan Schumacher, der damit auch das 2. Zeitfahren dieser Tour de France gewann. Das Rennen über 53 Kilometer von Serilly nach Saint-Amand-Montrond brachte jedoch noch eine wichtigere Entscheidung. Der Spanier Carlos Sastre steht kurz vor dem Gesamtsieg der Tour de France. Er konnte sein gelbes Liedertrikot heute verteidigen und wird als Führender morgen auf der Schlussetappe nach Paris traditionell nicht mehr angegriffen. Zum Beachvolleyball. Der Männerfinaltag des Grand-Slam-Turniers in Gstaad findet morgen ohne Schweizer Beteiligung statt. Die 3 Schweizer Duos, Haya Heuscher, Latziger Schnieder und Gabatula Wenger, sind heute alle im Achtelfinale ausgeschieden. Im Frauenfinal gewannen die Brasilianerinnen Ana Paula und Schelda gegen das chinesische Duo Qian Xia, Wang Qie in 2 Sätzen. Und in der Fußball-Super League läuft in der 3. Runde ein Spiel. Zwischen Luzern und Xamax ist nach 21 Minuten noch kein Tor gefallen.
Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht gibt es lokale, teils kräftige Gewitter. Morgen Sonntag hat es im Norden und Osten noch Wolkenreste und stellenweise fällt etwas Regen. Tagsüber gibt es teils längere sonnige Abschnitte. Gewitter gibt es vor allem in den Bergen. Die Temperatur erreicht 28 Grad. Am Montag scheint häufiger die Sonne und es wird bis 30 Grad heiß. Vor allem in den Bergen gibt es erneut Gewitter.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Schwerpunkt WTO. Man sei vom Reden über einen Abschluss zum Arbeiten an einem Abschluss übergegangen, sagt EU-Handelskommissar Mandelson in Genf.
This week we have moved from talking about a deal to doing a deal.
Noch ist es nicht so weit in Genf, aber es ist weit genug, um die Schweizer Bauern in Rage zu versetzen. Für die Bauern in der dritten Welt dürfte der Weg in die Märkte des Nordens schwierig bleiben, aber der Absatz zu Hause könnte lohnender werden. Dann, jetzt scheint es plötzlich soweit. In Zypern soll noch dieses Jahr die Wiedervereinigung ausgehandelt werden. Sefkül Uluda ist da noch sehr skeptisch. Gespräch an der Demarkationslinie. Jetzt muss es schnell gehen. 2 Wochen nur haben die Konfliktparteien in Simbabwe Zeit, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Eine davon ist schon abgelaufen. Gespräch über die Aussichten. Und jetzt muss etwas gehen. 55 Millionen argentinische Kühe produzieren zu viel Gas. Hochwirksames Treibhausgas. Die Frage lautet, anders als in der übrigen Wirtschaft, was muss vorne rein, damit hinten weniger rauskommt? Echo der Zeit. Noch ist der Durchbruch bei den WTO-Verhandlungen in Genf nicht definitiv. Aber gestern Abend zeichnete sich ein Kompromiss ab in den zentralsten Fragen dieser seit bald 7 Jahren andauernden Verhandlungen. Der Kompromiss sähe drastische Kürzungen bei den Landwirtschaftssubventionen sowie bei den Zöllen auf Agrar- und Industrieprodukten vor. Endlich, sagen die einen. Bundesrätin Doris Leuthard bezeichnet diesen Kompromiss insgesamt als positiv. Als ganz schlimm bewertet ihn der Schweizerische Bauernverband. Markus Mucklin, der WTO-Zwischenstand aus Schweizer Sicht.
Die Schweiz müsste ihre Agrarzölle um bis maximal 70% reduzieren. Schlimmer könnte das Ergebnis gar nicht sein, sagt dazu der Präsident des Bauernverbandes, Nationalrat Hans-Jürg Walter.
Für die schweizerische Landwirtschaft wäre das ein sehr schlechter Kompromiss. Das würde die Einkommen der schweizerischen Landwirte sehr stark schmälern. Man spricht von einem Abbau zwischen 30% und 50%. Und das heißt automatisch, dass in Zukunft in den nächsten 7 bis 10 Jahren sich die Landwirtschaft um die Hälfte reduzieren würde.
Es gäbe weniger Einkommen, weniger Bauern, die Produktion nehme drastisch ab, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig wäre, wenn Nahrungsmittel billiger eingeführt werden können. Die Aussichten sind düster. Auch Bundesrätin Doris Leuthard meinte gestern Abend,
insbesondere im Bereich der Landwirtschaft ist der Preis hoch.
Die Schweiz erhielte zwar, wie auch Norwegen, eine Sonderregel zugesprochen. Sie dürfte mehr Güter als sogenannt sensible Produkte einstufen und dafür einen höheren Zollschutz beanspruchen. Doch damit ist Bauernpräsident Hans-Jörg Walter nicht zufrieden.
Das ist natürlich viel zu wenig. Und hier erwarten wir, dass das erhöht wird, damit dieser Abbau nicht so drastisch ausfällt.
Bundesrätin Doris Leuthard solle deshalb nochmals vorstellig werden bei Pascal Lamy, dem WTO-Generaldirektor. Es sollte doch möglich sein, für Fleisch, Gemüse und Ackerbau Erleichterungen zu bekommen, meint oder hofft der Präsident des Bauernverbandes. Immerhin sieht auch Bundesrätin Doris Leuthard noch Möglichkeiten, gewisse kleine Korrekturen zu erreichen. Denn der Kompromiss von gestern Abend ist erst in den Grundzügen als gut beurteilt worden, auch von der Schweiz. Positiv bewertet Bundesrätin Leuthard das Ergebnis bei den Industriegütern.
Im Bereich der Industriegüter für uns ein guter Vorschlag, also das ist über unseren Erwartungen.
Die Schwellenländer haben erstmals einem deutlichen Abbau ihrer Importzölle zugestimmt und, was überraschend kam, sie erklärten sich auch bereit, bei einzelnen Industriesektoren, wie beispielsweise Maschinenbau, Chemie oder Autoindustrie, über massiv tiefere Zölle zu verhandeln. Die Exportindustrie hätte viel zu gewinnen. Die Schweizer Bauern aber sind die Verlierer des WTO-Abkommens.
Markus Mucklin. Das WTO-Zwischenergebnis aus Schweizer Sicht. Neben der Schweiz sind aber noch 150 andere Länder an den Verhandlungen beteiligt, von ihren Ergebnissen betroffen. Ein großes Ziel dieser Verhandlungsrunde hatte darin bestanden, den Entwicklungsländern fairere Bedingungen, bessere Chancen für ihre Landwirtschaft zu verschaffen. Frage an unseren Berichterstatter Markus Mucklin. Ist dieses Ziel, also fairere Bedingungen für die Entwicklungsländer, erreicht?
Das Ergebnis geht jedenfalls in die Richtung, die die Entwicklungsländer seit langem fordern. Also da gibt es den Abbau der Agrarzölle. Sie hoffen ja, so einen leichteren, einen besseren Zugang auf die internationalen Märkte zu erhalten. Und dann geht es ihnen ja vor allem um den Abbau der Landwirtschaftssubventionen, der großen Landwirtschaftssubventionen in den USA, in der EU vor allem. Und da haben sie immerhin einiges erreicht. Aber muss man auch gleichzeitig sagen, sie haben nicht das erreicht, was sie sich eigentlich wünschten. Also die USA beispielsweise werden weiterhin das Recht haben, mehr als 14 Milliarden Dollar jährlich auszubezahlen. Das ist viel, viel mehr, als sie jetzt beispielsweise im letzten Jahr ausbezahlt haben. Also da hätten sich die Entwicklungsländer sicher mehr gewünscht.
Und das war im Vorfeld dieser Verhandlungen die ständige Diskussion. Wenn die Amerikaner 14 Milliarden in die eigene Landwirtschaft investieren, dann haben wir Entwicklungsländer überhaupt keine Chance auf diese Märkte. Das heißt, sie haben unter dem Strich verloren.
Sie haben sich nicht durchgesetzt, würde ich mal so sagen. Und es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt, also nicht nur die Landwirtschaftssubventionen, sondern auch die Frage, wie weit können die Entwicklungsländer selber ihre Landwirtschaft schützen? Und das ist ein Punkt, der natürlich mehr und mehr Bedeutung gewonnen hat. Jetzt gerade sehen wir das mit der Nahrungsmittelkrise, wo sie ja so abhängig sind, oder es zeigt sich, wie abhängig sie sind und dann eben auch vollständig den Launen gewissermaßen des Weltmarktes ausgesetzt. Und hier haben sie immerhin erreicht, dass sie einen gewichtigen Teil der Landwirtschaft besser schützen dürfen. Sie bekommen dieses Recht, also Zollmauern zu belassen oder im Extremfall sogar wieder zu erhöhen, wenn es nötig wäre, um dann eben die eigene Produktion zu ermöglichen, die eigene Landwirtschaft zu fördern. Aber auch da ist noch nicht alles definitiv und die Entwicklungsländer drängen noch darauf, diesen Schutz noch zu verstärken gegenüber der Regelung von gestern.
Jetzt haben wir 7 Jahre schon mehr oder weniger erfolglos verhandelt. Man hat auch vor Genf angenommen, da wird es wahrscheinlich sehr schwierig, zwischen 152 Ländern einen Kompromiss hinzukriegen. Und jetzt redet man von einem möglichen Durchbruch?
Das ist wohl die Überraschung. Das haben eigentlich kaum Beobachter erwartet. Pascal Lamy, der WTO-Generaldirektor, war der optimistische, aber muss es wohl sein. Er hat gesagt, die Chancen stünden bei mehr als 50%. Also die Überraschung ist jetzt aber perfekt für alle anderen, für die Skeptiker. Es hat ja immerhin hat man das oder ist man auf dem Weg, das zu erreichen, was man vor 5 Jahren in Cancun nicht geschafft hat, was man vor 3 Jahren in Hongkong auch nicht geschafft hat, was man eigentlich hätte schaffen wollen. Oder dann auch immer wieder in Genf hat man Versuche gemacht, die gescheitert sind. Auch wenn jetzt die Einigung noch provisorisch ist und auch die Verhandlungen noch weitergehen und wir sehr, sehr wichtige andere Fragen, nicht die zentralsten, aber wichtige Fragen, Baumwolle, tropische Produkte, Themen, die für die Entwicklungsländer wichtig sind, es wird bis Mittwoch, möglicherweise nur bis Dienstag dauern. So lässt sich aber dennoch sagen, es ist ein großer Schritt gemacht worden zu einem Abschluss in absehbarer Zeit.
Abschluss in absehbarer Zeit. Bis jetzt war es ja immer so, dass man irgendwie in die Nähe eines Abschlusses kam und dann hat dieses Land oder jenes Land oder ein anderes Land noch ganz hart gewisse Bedingungen gestellt, im letzten Moment seine eigenen Interessen durchzusetzen versucht. Wird das auch wieder passieren oder wie nahe ist man jetzt effektiv am Deal?
Man ist jedenfalls viel, viel näher am Deal, als man je gewesen ist in den letzten 6,5 Jahren. Aber natürlich gibt es Länder, beispielsweise auffallenderweise Argentinien, das doch ziemlich grundsätzliche Kritik anbringt. Und es ist nicht auszuschließen, dass ein solches Land das alles bremsen oder blockieren kann, weil jedes Land hat in der WTO eine Stimme. Das heißt ein Vetorecht. Jedes Land hat ein Vetorecht und von daher ist noch für Spannung gesorgt in den nächsten Tagen in Genf.
Einschätzungen von Markus Mucklin. Zwei Stunden nur dauerte das Gespräch gestern, dann waren sich Mehmet Ali Talat und Dimitris Christofias bereits einig. Die Zukunft von Zypern soll Anfang September neu verhandelt werden. Und die Präsidenten des türkischen Nordteils und des griechischen Südens von Zypern sind zuversichtlich, die seit 34 Jahren geteilte Insel werde wieder ein Land. Und das vielleicht schon in diesem Jahr. Der Optimismus der beiden einstigen Kontrahenten, die inzwischen auch persönlich befreundet sind, wird allerdings nicht von allen geteilt. Aus dem türkischen Norden der Insel berichtet Werner von Chent.
Die Sonne drückt brütend heiß auf das ehemalige Luxushotel Ledera Palace im Zentrum von Nikosia. Das neogotische Gebäude wird heute von der UNO verwaltet. Es liegt in der Demarkationszone, welche den griechischen Süden seit jenen heißen Tagen im Juli 1974 vom türkischen Norden trennt. Das Hotel wird immer noch von Sandsäcken beschützt. Rechts und links der Straße sind Ruinen von vielen sichtbar. Die Spuren des Krieges wurden hier nie beseitigt. Noch sind beide Teile strikt durch Stacheldraht getrennt. Über den Wachthäuschen steht geschrieben: Turkish Republic of Northern Cyprus forever. Das Plakat stammt aus früheren Zeiten. Inzwischen haben sich beide Gemeinschaften grundsätzlich auf die Gründung einer neuen, einheitlichen Republik geeinigt, in der Türken und Griechen in eigenen Kantonen friedlich nebeneinander leben würden. Nur wenige Meter vom Stacheldrahtzaun entfernt treffe ich die Journalistin und Schriftstellerin Sevgül Uluda. Sie hat ein Buch über die seit dem Krieg vermissten Personen geschrieben. Es wurde auf Türkisch, auf Griechisch und jetzt auch auf Englisch veröffentlicht. Sie ist die erste Journalistin, die die Geschichten von seit dem Krieg vermissten Inselgriechen und Inseltürken festgehalten hat. In beiden Teilen der Insel wirkte das wie eine Bombe. Niemand hatte geglaubt, dass auch auf der anderen Seite der Demarkationslinie Väter und Mütter, Ehemänner und Ehefrauen leben, die bis heute nicht wissen, was mit ihren Lieben geschehen ist. Die zwei Gemeinschaften leben seit 35 Jahren vollkommen getrennt voneinander. Es ist deshalb nicht einfach, sich gegenseitig wieder zu vertrauen, miteinander in Kontakt zu kommen und eine neue gemeinsame Zukunft zu bauen. Es haben sich zwei vollkommen unterschiedliche Lebensstile entwickelt. Immerhin ist es heute problemlos, von der einen in die andere Zone zu gelangen. Noch vor wenigen Jahren war die Demarkationslinie ein vermintes Gebiet. Kontakte mit der anderen Seite waren praktisch unmöglich. Jetzt ist alles viel einfacher, weil wir jetzt keine Erlaubnis mehr brauchen, um in die andere Zone zu fahren. Es gibt das Internet. Früher gab es das nicht. Früher konnten wir uns nur im Ausland treffen. Ich würde sagen, solange die Checkpoints offen bleiben, gibt es Hoffnung auf dieser Insel. Sefgül Uluda ist nicht sehr optimistisch, was die geplanten direkten Verhandlungen angeht. Vor allem die Inseltürken seien aber dringend auf eine Lösung angewiesen, meint sie. Ohne eine Lösung würde der Norden zu einer Provinz der Türkei verkommen. Schon jetzt seien die türkischen Zyperer eine Minderheit im Norden. Nicht nur die Politik auf der Insel sei ausschlaggebend, meint Sefgül Uluda. Auch die Türkei habe bislang nur sehr wenig für eine Lösung getan. Das führt sie auf das Verhältnis der Türkei zu Europa zurück.
Ankara wants to keep Northern Cyprus as a hostage.
Ankara will Nordzypern als Geisel behalten, bis die türkische Mitgliedschaft in der EU geklärt ist. Jedermann weiß das, es ist kein Geheimnis. Deshalb erwarte ich keine größeren Bewegungen bis Oktober 2009. Dann sollen die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU nämlich neu evaluiert werden.
I don't expect any big movement in Cyprus.
Der in diesen Tagen von den Politikern auf der Insel verbreitete Optimismus, beide Seiten würden noch in diesem Jahr zu einer Lösung kommen, scheint so gesehen zumindest voreilig.
Werner van Gent aus Nordzypern. Auch in Südafrika wird verhandelt zurzeit über Simbabwe. Nach der manipulierten Wahl von Ende Juni, welche Robert Mugabe zum Sieger hatte werden lassen, hat der südafrikanische Präsident Mbeki als Vermittler erreicht, dass über eine gemeinsame Regierung für Simbabwe verhandelt wird. Vertreter von Mugabe und Oppositionsführer Tsvangirai sowie einer dritten Partei versuchen, innerhalb von nur 2 Wochen eine Lösung der Krise zu finden, eine gemeinsame Basis für eine Regierung. Ich fragte den Journalisten Peter Baumgartner in Nairobi, wie weit man bisher gekommen sei.
Das weiß man nicht, wie weit man gekommen ist. Sie haben Stillschweigen vereinbart, die beiden Parteien. Man weiß nur, dass beide Parteien unter sehr starkem Druck stehen. Mugabe unter internationalem Druck und Tsvangirai unter Druck seiner eigenen Leute der Opposition, die nicht ganz verstanden haben, dass er seinem Widersacher Mugabe die Hand geschüttelt hat.
Ist denn eine tragfähige Lösung überhaupt möglich zwischen diesen beiden Parteien angesichts der enormen Differenzen und vor allem auch der enormen Spannungen?
Es ist ja sehr viel gelaufen in den letzten Monaten in Simbabwe. Es ist sehr viel Verhetzung passiert. Und trotz dem Stillschweigen sind natürlich ein paar Punkte durchgesickert. Man weiß beispielsweise, dass die Landreform nicht mehr diskutiert werden soll. Mugabe wehrt sich dagegen. Man weiß auch, dass beispielsweise die Übergangsregierung, Koalitionsregierung, um die es jetzt geht, die soll 5 Jahre dauern. Das heißt, so lange wie Mugabes Amtszeit, die er sich ertrogen hat. Also das sind Punkte, die können ja noch verändert werden. Aber es deutet doch darauf hin, dass sehr viele strittige Punkte, an denen die Opposition hängt und die natürlich für die ganzen Konflikte der vergangenen Monate und Jahre verantwortlich sind, dass die nicht diskutiert werden können.
Was, wenn es keine Einigung gibt?
Ja, wenn es zu keiner Einigung kommt, das wagt gar an sich niemand zu denken. Die Menschen in Zimbabwe haben wirklich ziemlich die Nase voll von der jetzigen Situation. Man muss sich mal vorstellen, dass jetzt von 12 Millionen Menschen in Zimbabwe 5 Millionen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Und die Regierung hat bisher den Hilfsorganisationen nicht erlaubt, diese Nahrungsmittel zu verteilen. Also man hofft einfach, dass etwas zustande kommt. Mehr kann man vorderhand nicht sagen.
Südafrika bemüht sich jetzt sehr stark. Was ist denn das Interesse Südafrikas?
Südafrika steht vor der schwierigen Situation, dass Simbabwe als Nachbar wirtschaftlich sozusagen bankrott ist. Das heißt, es ist wenig Handel möglich und was noch viel schlimmer ist, es sind einige Millionen Menschen aus Simbabwe nach Südafrika geflohen.
Nach Kenia ist das ja das zweite Desaster nach Wahlen und das zweite Mal, dass man versucht, eine gemeinsame Regierung zu bilden zwischen zwei Parteien, die einen enorm intensiven Konflikt gehabt haben. Wie reagiert man denn in den Nachbarländern auf die gegenwärtigen Bemühungen um Simbabwe?
Ja, in Afrika überhaupt, also in Ostafrika, wird sehr stark verfolgt, was in Simbabwe abläuft. Und man hat natürlich auch gesehen, wie das Land ruiniert ist, wie die Menschen leiden unter der wirtschaftlichen Not. Also man hofft, dass eine Lösung kommt und den Menschen Erleichterung bringt. Auf der anderen Seite ist man natürlich kritisch diesen ganzen Verhandlungen gegenüber, weil man ja mit Unbehagen sieht, dass ein Staatspräsident, der betrügt, der die Leute verfolgt, die Opposition knebelt, sozusagen mit einer Verhandlung noch honoriert wird und an der Macht bleiben kann.
Peter Baumgartner. In Argentinien leben 39 Millionen Menschen und 55 Millionen Kühe. Und was in deren Magen vor sich geht, ist ein Problem. Beim Verdauen bilden die Kühe nämlich Methangas, sehr viel Methangas. So viel, dass die Wiederkäuer einen Drittel der argentinischen Treibhausgasemissionen produzieren. Kein Scherz. Das wird im Zeitalter des Klimawandels allmählich zur Belastung. Darum forscht man jetzt in Argentinien, wie man die Kühe umweltfreundlicher einstellen kann. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
In der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt von Castelar bei Buenos Aires stehen 12 Kühe im Dienst der Wissenschaft. Guillermo Berra, der Forschungsleiter, hat ihnen rote Tanks auf den Rücken gebunden. Ein dünner Schlauch verbindet die Behälter mit dem ersten der vier Mägen der Wiederkäuer. Dort entsteht beim Verdauen Methangas. Und zwar so viel, dass eine Kuh eine schwere Umweltsünderin ist.
Una vaca adulta, o sea, una vaca de 550 kilos produce entre 800 y 1000 litros de gas por día. Eso lo medimos nosotros, o sea, no es que nos lo contaron, lo medimos nosotros.
Methan sei eines der schädlichsten Treibhausgase, viel schlimmer noch als CO2. Wie dieses binde es Wärme und trage so zum Klimawandel bei. Nur binde Methan noch 23 Mal mehr Wärme als CO2, erzählt der in der Klimaforschung eingebundene Tierarzt Guillermo Berra. Eine ausgewachsene Kuh von rund einer halben Tonne Gewicht produziere täglich 1000 Liter oder einen ganzen Kubikmeter Methangas. Und weil in Argentinien mit 55 Millionen mehr Wiederkäuer als Menschen leben, kommt eine Methangasbelastung von fast ebenso vielen Kubikmetern zusammen. Kein Wunder hat der Weltklimarat IPCC ein Auge geworfen auf die Rülpser und Fürze auf den Pampaweiden und Argentinien aufgefordert, alle paar Jahre ein neues Treibhausgasinventar vorzulegen. Argentinien brauche keine Reduktionsziele zu erfüllen wie die Industrieländer, sagt Guillermo Berra. Gewappnet sein müsse man dennoch. Sei es, weil der Treibhauseffekt von allen schärfere Maßnahmen verlange, oder sei es, weil Argentinien eines Tages nicht mehr als Schwellenland gelte.
Pero no nos equivoquemos, en un futuro no muy lejano, Argentina como otros países no desarrollados van a tener obligación de reducir emisiones.
Die Forschung auf dem Versuchsbetrieb bei Buenos Aires funktioniert ganz einfach, mit erstaunlichen Ergebnissen. Sie misst die Gase, sie verändert die Futterzusammensetzung der Kühe und misst erneut.
Nosotros hoy estamos trabajando con un conjunto de aditivos de quebracho, perdón, taninos de quebracho, que hasta donde hemos encontrado han reducido entre alrededor de un 25% las emisiones. Esta es una línea de investigación, como hay otras tantas.
Wenn man natürliche Gerbsäure aus der Rinde des Quebracho-Baumes ins Futter mische, dann lasse sich der Methangasausstoß der Kühe um ein ganzes Viertel verringern, sagt Guillermo Berra. Ein schöner Erfolg, zumal man erst ganz am Anfang der Forschung steht. Bereits interessiert sich Neuseeland für die Studienergebnisse aus der Versuchsanstalt am Rand der Pampa. Neuseeland betreibt viel Milchwirtschaft und exportiert in großem Stil Milchprodukte. Das Land wird zahlen müssen, wenn es nicht gelingt, die Emissionen der Nutztiere in den Griff zu kriegen. Wie das geht, dieses Rezept würden die Argentinier, soweit es die Kühe betrifft, nur zu gern über den Pazifik nach Neuseeland verkaufen. Wobei es nicht nur ums Geld geht, sondern mindestens ebenso stark um die Anerkennung, dass Argentinien top ist, wenn es um die Kuh geht.
Der Beitrag von Ulrich Achermann im Echo der Zeit, verantwortlich für die Sendung Urs Bruderer, für die Nachrichten Christian Lüscher, Mikrofon Kaspar Selk.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.